Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
L'extrême droite française essaye de nous faire croire.
Seit einigen Jahren versucht die Rechte, die Franzosen glauben zu machen, die Zeiten seien vorbei, sie hätten sich verändert. Aber das ist natürlich ein Trugschluss, das ist Augenwischerei. Wir sollen nicht vergessen, ich schreibe für eine kommende Generation, also Menschen, die zu Beginn des 21. Jahrhunderts geboren würden und denen man Glauben machen möchte und die auch glauben könnten, dass die extreme Rechte nicht gefährlich ist.
Das sagt die französische Schriftstellerin, die Bestsellerautorin Anne Berest. Ich habe mit ihr gesprochen über ihren neuen Roman Vatertage. Das ist ein Buch über ihren Vater und seine Vorfahren und es ist ein Buch über die französische Geschichte im 20. Jahrhundert. Zu der gehört eben auch der französische Rechtsextremismus. Das Gespräch mit Anne Berest, das hören Sie gleich hier im Deutschlandfunk Kultur. Seien Sie herzlich willkommen. Die französische Schauspielerin, Regisseurin und Bestsellerautorin Anne Berest, die hat 2021 einen sehr viel gelesenen Roman veröffentlicht. Die Postkarte heißt dieses Buch über die jüdisch-französische Familie ihrer Mutter. Fast alle aus dieser Familie wurden in deutschen Konzentrationslagern ermordet. Dieses Buch war auf der Shortlist für alle großen Literaturpreise in Frankreich und seit dem Erscheinen vor 5 Jahren steht es dort auf der Bestsellerliste. Und jetzt hat Anne Berest ein Buch über die väterliche Seite ihrer Familie veröffentlicht. Darüber habe ich mit ihr gesprochen. Und zuerst wollte ich wissen, wie kam es denn, dass Sie nach 2 Büchern ja inzwischen schon über die Familie Ihrer Mutter, über die Vorfahren Ihres Vaters und über Ihren Vater schreiben wollten?
Alors j'avais un projet au départ depuis le premier livre sur ma mère qui est un projet qui va prendre beaucoup de livres peut-être 10 livres en tout.
Also seit dem ersten Roman, den ich veröffentlicht habe, hatte ich das Projekt, eine Serie von 10 Romanen zu verfassen. Jedes Buch sollte der Familie und dem Stammbaum der Familie gewidmet werden. Das heißt, es geht in dem Roman um die Übertragung innerhalb einer Familie. Ich habe 2 Bücher über die Linie meiner Mutter veröffentlicht. Es lag also nahe, dass ich mich der Geschichte oder der Familie meines Vaters widme, wenngleich es Fälle gab, und die erklären sich im Roman selber, die das ganze Projekt und dieses Vorhaben etwas vorangetrieben und beschleunigt haben.
Ich habe jetzt Ihren Roman so gelesen, Sie erzählen ja von verschiedenen Männern in der väterlichen Traditionslinie, aber es gibt eine Frage, die ich so als Zentrum Ihres Romans verstanden habe, nämlich die Frage, warum das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Vater so distanziert war, dass Sie ja auch Zärtlichkeit, einen liebevollen Austausch miteinander nicht gefunden haben, als Sie erwachsen waren. War das auch für Sie die ganz zentrale Frage, diese nach dieser Distanz zwischen Ihnen und Ihrem Vater?
Quand on écrit un livre, il y a des questions secrètes qui apparaissent au fur et à mesure de l'écriture.
Also wenn man ein Buch zu schreiben beginnt, dann hat man natürlich immer auch mit Geheimnissen zu tun, die man nach und nach enthüllen muss. Am Anfang, ja, war das ganz anders, was ich im Kopf hatte, aber es strömen einfach Gedanken ein, es bricht auch etwas hervor. Am Anfang war da die Linie meines Vaters und die Linie der Söhne, die sich über mehrere Generationen einfach hinzieht. Was passiert, wenn es dann keinen Sohn mehr gibt, wenn nur noch Töchter geboren werden. Ich habe 2 Schwestern und mein Verhältnis zu meinem Vater ist ein anderes als das, was meine Schwestern zu ihm hatten. Warum es so schwierig war, ja, das ist eine zentrale Frage. Er liebte mich zweifelsohne. Daran ist nicht zu rütteln. Das ist eine Gefühlssicherheit, aber er wusste nicht, diese Liebe auszudrücken. Er hatte keine Worte dafür und über die Jahre verstetigt sich dann so etwas. Was fehlt einfach? Das ist ein bisschen so wie zwischen Menschen, die sich streiten und irgendwann nicht mehr wissen, was überhaupt der Gegenstand des Streites und der langsamen Entfremdung war.
C'est comme si des gens étaient fâchés sans qu'ils sachent quel est le sujet de la dispute.
Dann lassen Sie uns bitte hineinschauen in Ihre Vater-, Großvater-, Urgroßvater-Geschichte. Was gleich auffällt, was den drei Männern gemeinsam ist, sie hatten alle eine große Leidenschaft, sowas wie ein Lebensthema oder eine Sache, für die sie gebrannt haben. Das waren ganz unterschiedliche Dinge. Bei ihrem Urgroßvater Eugène war das ein ganz starkes Engagement für einen Zusammenschluss der Bauern in seiner Herkunftsregion in der Bretagne. Das war eine Genossenschaft, die er mitgegründet hat. Durch die Genossenschaft konnten sich die Bauern dann besser zur Wehr setzen gegen den Preisdruck der Großhändler in Paris vor allem, sich etwas bessere Lebensbedingungen verschaffen. Was würden Sie denken, was hat Ihren Urgroßvater dazu gebracht, sich auf diese Weise einzusetzen, auch für andere? 1909 hat er damit begonnen.
C'est une question intéressante, c'est-à-dire qu'elle revient à poser la question du caractère des êtres.
Das ist eine interessante Frage. Sie berührt den Charakter von menschlichen Wesen. Ist der Charakter generös, politisch, abenteuerlich, religiös oder altruistisch gestimmt? Was von diesen Charakterzügen trägt man von jeher in sich? Wird man damit geboren oder sind sie etwas, was man erwirbt? Das sind Fragen, die ich zu ergründen versuche. Und was meinen Vater betrifft, so war das sehr auffällig, dass ich da mit drei Generationen politisch sehr engagierten Männern konfrontiert war. Das hat mich wirklich absolut frappiert. Und was für Auslöser gab es? Also die Frage interessiert mich, ob es einen inneren Antriebsgrund gab oder gibt es äußerliche Komponenten, die das Engagement in Gang
gesetzt haben?
Und was haben Sie da gefunden? Gab es sowas wie einen inneren Antrieb dazu bei Ihrem Großvater, Ihrem Urgroßvater, Ihrem Vater?
Je dirais les deux. Il y a une part du caractère, évidemment.
Ich würde sagen, es trifft beides. Es ist natürlich ganz stark eine Charaktersache, aber ich habe schon beobachtet, dass es so etwas wie ein repetitives Schema gibt, wenn man sich Stammbäume anschaut. Also da kommt es einfach zu Wiederholung. Etwas wird augenfällig. Es gibt Strukturen und die ergeben ein Schema. In der Vaterlinie war es absolut augenfällig, dass ich da mit politisch engagierten Männern zu tun habe. Aber es kann eben auch was anderes sein, wenn man in andere Linien schaut. Kann ein bestimmtes Datum sein, um das herum sich etwas ereignet. Es kann ein bestimmtes Alter sein, in dem die Menschen aufbrechen. Es kann überhaupt Brüche, Abbrüche geben und die großen Aufbrüche in etwas Neues.
Des ruptures, par exemple, ou des grands départs. C'est ça qui me passionne.
Und wenn wir auf das andere große Thema schauen, das Verhältnis der Generationen zueinander, was Sie sehr stark machen beim Erzählen von Ihrem Urgroßvater, das ist die ganz tiefe Liebe, die er hatte zu seinem Sohn. Die hießen beide Eugène, also Eugène Senior, Junior könnte man sagen. Und das war eine tiefe Liebe dieses Urgroßvaters zu seinem Sohn, die aber auch etwas, so habe ich es verstanden, Besitzergreifendes hatte. Denn ihr Urgroßvater wollte unbedingt, dass sein Sohn sein Nachfolger wird, auch in dieser Bauerngenossenschaft. Also dass der Sohn, könnte man vielleicht auch sagen, sowas wird wie eine jüngere Version von ihm selbst, vom Vater. Oder wie haben Sie das gesehen bei diesen beiden?
Tout à fait. Et ce qui m'a intéressé dans cette famille.
Absolut. Ich würde sagen, alle Väter sehnen sich danach. Sie wollen, dass die Söhne ihnen ähneln, dass sie ähnliche Entscheidungen treffen. Aber in meiner Familie gab es eben diese Abzweigung. Wenn man im Bild des Stammbaums bleibt, dann gabelt sich etwas ab. Jemand nimmt einen anderen Weg. Sie haben gewissermaßen das Programm nicht erfüllt. Eugène Fils, er wollte keine Kooperative leiten. Er wollte sie nicht übernehmen. Sein Sohn sollte Literatur studieren, in der Bretagne bleiben. Er hat sich für einen anderen Weg entschieden. Ich habe ein anderes Leben begonnen. Ich führe ein anderes Leben als das, was mein Vater sich für mich erträumt hat. Und das betrifft jede Generation. Das sind doch Dinge, die sich überall wiederholen. Und ich wollte vom Kummer erzählen, den Väter empfinden, wenn sie langsam begreifen, dass ihre Söhne eigene Wege geben, dass sie sich anders entwickeln, dass sie andere Personen sind als sie selbst.
Mais au fond, chaque génération reproduit le schéma de la précédente.
Der neue Roman Vatertage von Anne Berès. Das ist auch eine Geschichte des 20. Jahrhunderts in Frankreich. Darüber habe ich mit Anne Berès gesprochen und über den eigentümlichen Mix aus Vergangenheit und Gegenwart, mit dem sie erzählt in diesem Roman. Sie folgt der Geschichte ihrer Familie vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in unsere Gegenwart. Aber in diese Erzählung von der Geschichte, da blendet sie immer wieder hinüber zur Gegenwart, zu ihr selbst als Erzählerin des Buches. Anne Berès, warum haben Sie den Roman in diesem Mix der Zeiten angelegt?
Je l'avais aussi conçu de cette façon dans la carte postale et c'est aussi une double chronologie dans le livre précédent.
Ich habe ihn so auch schon in meinem Roman Die Postkarte angelegt. Es gibt immer eine doppelte Chronologie. Zeit ist für mich kein Pfeil, der von links nach rechts schießt, sondern Zeit empfinde ich vertikal. Das heißt, in meiner Gegenwart, die, in der ich stecke, die ich erlebe, mischen sich die Epochen. Die Vergangenheit lebt gewissermaßen in mir weiter, in mir mit, genauso meine Vorfahren. Beziehungen erlebe ich als etwas, was die Vergangenheit immer mit der Gegenwart mischt und zusammenbringt. Ich bin jemand, der sich für die Geschichte, die große Geschichte, leidenschaftlich interessiert und begeistert. Mich interessieren die großen Ereignisse des 20. Jahrhunderts und die Frage, wie leben sie in uns weiter, welches Echo finden sie in unserem Leben.
Pour essayer de comprendre comment ils continuent de vivre en moi, en nous.
Und noch eine Formfrage. Sie erzählen jetzt nicht in so einem breiten, epischen Strom von diesen langen Zeiten, durch die Sie ja wandern, sondern in ganz kurzen Kapiteln. Das sind manchmal nur zwei Seiten, also wirklich ganz knapp. Das sind wie so Schlaglichter, die aufleuchten und dann gleich wieder vom nächsten Schlaglicht abgelöst werden. Wie sind Sie zu dieser Form gekommen?
Je n'écris pas tout de suite dans cette forme. J'écris des chapitres beaucoup plus longs.
Ich schreibe nicht gleich so in diesen kurzen Kapiteln. Sie sind oft 2-3 Mal länger. Schreiben ist natürlich eine Herausforderung, aber die viel größere Arbeit besteht darin, das, was ich schreibe, das Manuskript zu kürzen. Mein Ziel ist es schon, so etwas wie einen Page-Turner zu produzieren. Ich möchte, dass die Leser und Leserinnen nicht aufhören können. Ich wende mich explizit an eine junge Generation. Ich denke an die jungen Menschen, wenn ich schreibe. Ich richte mich immer an sie, weil ich ihnen Geschichte vermitteln möchte. Das ist mir ein tiefes Anliegen. Ja, und ich möchte sie an der Leine halten. Sie sollen einfach dabei bleiben.
Véritablement les attraper pour qu'ils restent avec nous dans la lecture.
Und Sie denken, dass diese kürzere Form für die jüngere Generation heute die besser konsumierbare ist, die sie besser bei der Stange hält?
En tout cas, je le constate et je vois que mes livres, en tout cas en France.
Ja, doch, das fällt mir schon auf, dass junge Leute danach greifen. Meine Bücher werden in Frankreich vor allen Dingen von etwa 20-Jährigen ganz stark gelesen. Die kaufen sie. Für mich ist diese Generation der um die 20-Jährigen ein bisschen verloren. Das ist nicht so einfach, sie an die Literatur zu führen, aber meine Bücher sind tatsächlich Schullektüre. Sie werden an den Gymnasien gelesen. Sie sind auch Stoff an den Literaturklassen in Universitäten. Denke schon, dass die kurze Form gefällt.
Ich muss sagen, dass ich Ihren Roman sehr bewegend und sehr interessant fand auf dieser persönlichen Ebene, auf der Familienebene, gerade weil Sie so offen erzählen. Gerade auch, wir haben darüber gesprochen, von der schwierigen Beziehung zu ihrem Vater. Ich fand aber genauso interessant die historische Ebene des Buches. Zum Beispiel, wenn Sie erzählen, dass bei der deutschen Besatzungspolitik in Paris ab 1940, dass da auch Gruppen von französischen, ja, Faschisten eine Rolle gespielt haben. Oder auch, wenn es in Ihrem Buch um 1968 in Paris geht und auch da um rechtsextreme Schlägertrupps, die da gegen die protestierenden Studenten und auch gegen Schüler vorgehen. Und ich habe mich gefragt, wenn Sie von diesen extrem rechten Gruppen in der französischen Geschichte erzählen, welche Rolle spielt da die französische Gegenwart für Sie?
Pour moi, c'était très important de rappeler que l'extrême droite, que l'histoire de l'extrême droite,
Für mich ist es wirklich sehr wichtig, an die extreme Rechte und ihre Geschichte zu erinnern. Eine Geschichte, die in Hass und Gewalt ihren Ursprung hat, tief verankert ist darin. Seit einigen Jahren versucht die Rechte, die Franzosen glauben zu machen, die Zeiten seien vorbei, sie hätten sich verändert. Aber das ist natürlich ein Trugschluss, das ist Augenwischerei. Die französische Rechte trägt in meinen Augen so etwas wie eine falsche Maske, die sie sich anpasst. Wer sie waren, wer sie unter der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg waren, wer sie waren, als die 68er Studenten auf die Straße gegangen sind, das ist für mich wichtig. Es ist eine ungeheuerliche Gewalt gewesen, mit der sie alles Fremde niedergeknüppelt haben, mit der sie auf Algerien eingeschlagen haben und eben die linken Studenten. Wir sollen nicht vergessen, ich schreibe für eine kommende Generation, also Menschen, die zu Beginn des 21. Jahrhunderts geboren würden und denen man glauben machen möchte und die auch glauben könnten, dass die extreme Rechte nicht gefährlich ist.
Au 21e siècle et qui peut penser que l'extrême droite n'est pas dangereuse.
An Brest, Sie haben sich vor kurzem selbst sehr engagiert gegen die Einflussnahme des französischen Milliardärs Vincent Bolloré auf den Verlag Grasset. Dieser Verlag, der gehört Vincent Bolloré und er versucht, seine teils rechtsextremen oder auch sehr konservativen Botschaften zu verbreiten über seine Medienhäuser, eben auch über diesen Verlag. Warum war Ihnen das so wichtig, diesen Protest mit auf den Weg zu bringen? Dem haben sich ja mehr als 250 Autorinnen und Autoren des Grasset Verlags angeschlossen.
Dans mes livres, je parle de ce que j'appelle la mémoire cellulaire.
In meinem Buch ist auch von so etwas wie dem Zellgedächtnis die Rede. Ich spreche von einem Gedächtnis der Traumata, von einem Gedächtnis der Katastrophen, die das Leben von Menschen erschüttern. Vincent Bolloré hat einen Verlagschef entlassen, der von den Autoren hochgeschätzt wurde und er hat ihn ersetzt durch einen Direktor, der bereits verurteilt worden ist für rassistische Aussagen. Wir Autoren und Autorinnen haben uns aufgelehnt, ohne groß nachzudenken. Das war eine sehr emotionale und auch spontane Reaktion. Wir wussten und haben genau gespürt, es geschieht etwas, das sehr gefährlich ist, wenn hier jemand ein Monopol baut. Vincent Bolloré gehören nicht nur Verlagshäuser, er besitzt auch die Vertriebsquellen, die Vertriebswege, er besitzt Kioske und Zeitungshäuser. Er kann also eine Ideologie verbreiten. Und das läuft dem Geist von Grasset zuwider. Und deshalb wehren wir uns unbedingt. Und es ist wichtig, auf diese Gefahr der Konzentration von Medienmacht hinzuweisen, ein Jahr vor den Präsidentschaftswahlen.
Pour dénoncer le danger qui arrive à un an des élections présidentielles françaises.
Das war ziemlich einmalig, dass sich so viele Autorinnen und Autoren für so einen Protest zusammengeschlossen haben in Frankreich. Haben Sie den Eindruck, dass das auch Wirkung gezeigt hat?
C'est une chose historique qui est arrivée.
Ja, ich würde sagen, das hat eine historische Dimension. So etwas hat es zuvor nie gegeben. Wir sind alle sehr unterschiedlich. Wir sind unterschiedlicher Meinung. Wir kommen aus verschiedenen Milieus. Unsere politischen Überzeugungen divergieren auch. Ja, es ist einzigartig und es zeigt Konsequenzen. Wir sind eine so große Zahl und wir richten uns natürlich auch an Hunderttausende Leser und Leserinnen. Nie zuvor hat es so etwas gegeben. Und Vincent Bolloré selbst hat sich zum ersten Mal genötigt gesehen, in der Zeitung zu erklären, warum er diesen Schritt veranlasst hat. Natürlich hat er sich in seinem eigenen Blatt geäußert. Also unsere Aktion, würde ich sagen, ist der Anfang von einer sehr wichtigen Bewegung.
Donc c'est bien la preuve, puisque c'est la première fois qu'il a parlé, que notre action est le début d'un mouvement très important.
Und man könnte auch sagen, Sie haben uns ja vorhin erzählt von dem politischen Engagement Ihres Urgroßvaters, Ihres Großvaters, Ihres Vaters, dass Sie mit diesem Engagement dieser väterlichen Linie selbst wieder nahe sind an Brest. Vatertage heißt der neue Roman von Anne Brest. Der wurde übersetzt von Amélie Thoma und von Michaela Messner. Im Berlin Verlag ist das Buch erschienen mit 450 Seiten. 25 Euro ist der Preis. Und ich danke Ihnen, Anne Brest, ganz, ganz herzlich für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Und vielen Dank an Sigrid Brinkmann. Sie hat unser Gespräch hier übersetzt.
Neue Krimis.
Naja, der globale Wirtschaftsthriller, der ist ja längst da. Genau so ist Cum-Ex in den Medien in den vergangenen Jahren immer wieder erzählt worden. Aber Oliver Bottini setzt jetzt ganz anders an. Kleiner, konkreter, auch konkret tragischer. Said Ben-Nur ist ein junger Mann, der aus Syrien stammt und der, weil er ein Talent für Zahlen hat, von zwei Freunden überredet wird, in Frankfurt in den Dividendenhandel einzusteigen. Doch dann begeht Said unter rätselhaften Umständen Selbstmord und seine Frau Vera, die Polizistin ist, will mehr über seinen Tod wissen und muss erfahren, dass ihr Mann eben im großen Stil in illegale Finanzgeschäfte verwickelt ist. Stichwort Cum-Ex. Der eine von Saids Freunden kommt bei einem Autounfall ums Leben. Der andere ist auf der Flucht vor der italienischen Mafia. Das ist, wenn man so will, der richtige Krimi in die Summe aller Dinge. Der Krimi-Krimi. Ein Investor versucht offenbar Spuren zu verwischen, als Cum-Ex endlich auch in Deutschland strafrechtlich verfolgt wird. Aber Oliver Bottini ist ja gerade der Meister der leisen Töne und er interessiert sich viel mehr für die Psychologie der Selbsttäuschung, die sich mit dieser Art von illegalen Geschäften verbindet. Für Said zum Beispiel, der aus krass prekären Verhältnissen kommt, braucht es jetzt gar nicht mehr als so Formulierungen wie Gesetzeslücke oder juristischer Graubereich, um sich davon zu überzeugen, dass er eigentlich auf der richtigen Seite steht. Und bei seinen Freunden ist es eher so, dass sie den millionenschweren Steuerbetrug wie so ein kindliches Spiel betreiben, bei dem der Reiz ist, sich halt nicht erwischen zu lassen und es gern auch immer wieder neu zu probieren. Ein Verbrechen zur Normalität erklären, das funktioniert in diesem Krimi auf allen Ebenen. Und eine der eindrücklichsten Episoden ist für mich, als der engagierte Bürgermeister einer Kleinstadt, also so ein richtig guter Typ, den Aufsichtsrat der örtlichen Sparkasse dafür gewinnt, bei einem Cum-Ex-Geschäft mitzumachen, um mit der Gewinnbeteiligung eine Bibliothek und eine Sporthalle für seine Stadt zu bauen. Keine Gegenstimmen natürlich. Für mich liest sich das an diesen Stellen ein bisschen so, als hätte Balzac einen Roman über den Finanzkapitalismus im 21. Jahrhundert geschrieben. Oliver Bottini zeigt, wie mit dem Geld aus dem Hochfrequenzhandel ein tödliches Gift ganz leise und ganz freundlich in die Gesellschaft einsickert und sie dann von innen zerstört. Die Summe aller Dinge, das ist definitiv der wichtigste Krimi des Jahres.
Die Summe aller Dinge von Oliver Bottini. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen und es steht auf Platz 1 unserer neuen Krimi-Bestenliste im Juni. Mein Kollege Kolja Mensing hat den Roman vorgestellt. Er ist Sprecher unserer Krimi-Besten-Jury. Und die komplette Liste, die steht ab sofort auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de. Wenn Sie unsere Krimi-Bestenliste regelmäßig per Mail zugeschickt bekommen möchten, dann schreiben Sie uns einfach an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Für Gerechtigkeit kämpfen, gegen die Mächtigen kämpfen und selbst wenn man selbst dabei drauf geht. So einen Kampf hat Heinrich von Kleist auf geniale Weise beschrieben in seiner Novelle Michael Kohlhaas. Die Leipziger Schriftstellerin und Essayistin Heike Geißler, die hat diese Kohlhaas-Geschichte jetzt in unsere Gegenwart geholt, in ihrem Roman Michaela Kohlhaas. Die Kritikerin Maike Albart hat dieses Buch für uns gelesen und ist hier im Studio. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo.
Wie finden Sie denn erstmal grundsätzlich diese Idee, ein weiblicher Kohlhaas in unserer Gegenwart?
Die finde ich schon bestechend. Ja. Ich war erst einmal ganz begeistert und es ist gleich durch den Titel markiert. Man ist vorbereitet und ich war vor allem sehr neugierig, wie sich diese weibliche Form der Rache ausformulieren würde. Denn man hat ja immer diesen Mann, der schäumt vor Augen. Und darauf war ich sehr gespannt, wie sie das hinbekommt.
Ja, der wütende Pferdehändler bei Heinrich von Kleist. Genau. Und jetzt Michaela Kohlhaas handelt wahrscheinlich nicht mit Pferden. Was ist das für eine Frau?
Es gibt immerhin einen Planwagen später. Also das ist so eine kleine Reminiszenz vermutlich an Michael Kohlhaas, an den Rosshändler. Diese Michaela Kohlhaas ist erst einmal ein bisschen langweilig. Eigentlich so eine durchschnittliche städtische Angestellte, eine ganz brave Bürgerin, die auf dem Friedhof arbeitet und da auch ihren ganzen Ehrgeiz hineinzulegen scheint. Und die dann auf einmal diese Bereitwilligkeit bei allen Dingen mitzumachen, nach und nach aufkündigt. Und wir bekommen es auch mit einer Ich-Erzählerin zu tun. Diese Michaela Kohlhaas ist so ein bisschen wunderlich. Und diese Ich-Erzählerin findet genau das faszinierend, dass da jemand auf einem Friedhof arbeitet und alle möglichen Pläne schmiedet für den Friedhof und auch die anderen Angestellten. Also das geht alles so ein bisschen ins Bizarre. Aber eigentlich ist diese Michaela Kohlhaas natürlich auch eine allegorische Figur. Sie ist nicht so ein fäusteschwingender Rechtsverteidiger, denn Michael Kohlhaas schöpft ja auch alles aus, was es an Möglichkeiten des Rechtes gibt. Und das tut sie nicht, sondern sie ist jemand, der sich dann plötzlich widersetzt und eigentlich aus allem rauszieht und in einen Konflikt geht.
Und was ist eigentlich hier der Konflikt, das Unrecht, was alles in Gang setzt bei Michael Kohlhaas? Der muss ja Zölle zahlen, unberechtigterweise. Dann werden zwei seiner Pferde zugrunde gerichtet. Ein Knecht von ihm wird misshandelt und dagegen setzt er sich zur Wehr. Was ist es jetzt bei Michaela Kohlhaas?
Ja, bei Michael Kohlhaas stirbt ja dann auch nicht noch die Frau. Also es ist alles ganz dramatisch und grauenhaft. Und das ist bei Michaela Kohlhaas eigentlich nicht so. Sie hat an sich keinen Grund, sich so zu beklagen, aber es kommt zu einem Konflikt, zu so einem kleinen Scharmützel, das aber auch nicht zu vergleichen ist mit dem Unrecht, das Michael Kohlhaas widerfährt. Bei ihr ist es so, dass sie auch einen Herrn von Tronka, also es ist derselbe Name wie in der Vorlage, trifft. Das ist ein Immobilienhai, also so einer der Bösewichter, wie wir sie im Spätkapitalismus kennenlernen. Und der ist auf einmal der Eigentümer eines Plattenbaus, in dem sich auch eine Kneipe befindet, in die Michaela Kohlhaas immer gerne gegangen ist. Und die gehört ihm plötzlich und sie wird auf einmal wütend auf ihn, auf diesen ganzen Gestus, auf diese merkwürdige, glamouröse Art und Weise, wie dann auch diese Kneipe ausgekleidet ist. Also es ist so eine Grundwut gegen die Verhältnisse im Spätkapitalismus. Dagegen wehrt sie sich. Und dagegen beginnt sie auch zu kämpfen, aber sie ist allein auf weiter Flur und wird dann eigentlich zum Outcast, stinkt, ist in jeder Form nicht mehr gesellschaftsfähig und nimmt das ganz bewusst in Kauf, obwohl es so zwei kleine Situationen gibt, in denen sie auch noch Anschluss finden könnte. Und die Ich-Erzählerin, die hält ihr die ganze Zeit die Treue.
Das ist ja dann ganz anders als bei Kleist, ne? Sowohl die Form des Unrechts als auch dieser ja eher passive Widerstand, so wie Sie das jetzt schildern. Wie ist das, sind dann immer wieder, Sie haben den Planwagen erwähnt, so Bezüge zu Kleist eingebaut oder geht die Erzählung ganz davon weg?
Sie hat sich eigentlich an dieser Konstellation vor allem bedient und es ist durchaus schon auch ein aktiver Widerstand. Das wäre auch ein Echo von Michael Kohlhaas, weil sie versucht zu demonstrieren. Aber es ist so etwas ganz Grundsätzliches. Also sie ist gegen den Staat an und für sich. Und dann bekommt sie noch einmal von der Ich-Erzählerin die Möglichkeit, in die Datsche zu ziehen. Und da, das ist dann fast so etwas wie eine ganz grundsätzliche Kritik von Heike Geißler an den Verhältnissen heute, braut sich etwas zusammen, weil alle anderen Datschenbesitzer sich gegen sie verbünden. Also da versucht sie eigentlich auf analytische Art und Weise diesen Mechanismen so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Aber insgesamt hat sich bei mir schon so eine Art Ermüdung eingestellt, weil ich diese Michaela Kohlhaas als Figur, dadurch, dass sie so allegorisch gestaltet ist, nach und nach doch sehr nervtötend fand, denn die entwickelt sich ja nicht.
Das heißt, das Buch, diese Neuschreibung der Kohlhaas-Geschichte hat Sie nicht überzeugt?
Nein, ich muss sagen, dass ich Heike Geißler schätze für ihre Fähigkeit, die Verhältnisse an sich zu kritisieren. Das hat sie ja in Arbeiten getan, einem Essay. Dann hat sie es auch in Verzweiflung, das war ein Buch, das mir gut gefallen hat, ziemlich genau auseinandergenommen. Aber sie geht eigentlich immer wieder zurück auf dieselbe Denkfigur. Diese Ich-Erzählerin ist eine Frau, Nerven aufgerieben, die im Kulturmilieu irgendwie Geld verdienen will. Und das sind ganz ähnliche spätkapitalistische Verhältnisse, die sie versucht zu analysieren. Und da nudelt sie, finde ich, doch immer auf demselben Ton herum. Also es ist sehr brillant. Es ist eigentlich für Germanisten dann fast schon geschrieben, weil die natürlich Spaß an dieser Vorlage haben. Es gibt auch den Anfang, den ich eben sehr gut finde, und einzelne Momente. Aber sie hat ein Problem mit der Stofffindung, ist mein Eindruck. Davor drückt sie sich eigentlich. Und sie schreibt mehr oder weniger immer an demselben Buch. Das ist bei vielen Schriftstellern so, muss man ihr nicht unbedingt vorwerfen. Aber ich finde, sie ja hat so ein Problem, dass sie immer wieder diese Brillanz auch doch sehr genussvoll ausstellt und da etwas Narzisstisches entwickelt. Also sehr breit das darstellt, wie gut sie auch geschliffene Texte produzieren kann und da eigentlich nicht zu etwas Neuem vordringt und sich dadurch auch drückt vor tatsächlichen Konflikten.
Das neue Buch von Heike Geißler, Michaela Kohlhaas, im Surkamp Verlag ist das erschienen mit 250 Seiten, 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unsere Kritikerin Maike Albart.
Gerne.
Solidarität mit einer Buchhandlung, die wird heute Abend Moritz Rinke zeigen, der Schriftsteller und Theaterautor bei einer Solidaritätslesung im Bremer Kulturzentrum Schlachthof. Moritz Rinke will damit die Bremer Buchhandlung Golden Shop unterstützen. Das ist eine der drei Buchhandlungen, die Kulturstaatsminister Wolfram Weimar kürzlich ausgeschlossen hat vom Deutschen Buchhandlungspreis in diesem Jahr. Weimar hat das begründet mit verfassungsschutzrelevanten Erkenntnissen. Und ich kann jetzt mit Moritz Rinke sprechen. Hallo, ich grüße Sie, Herr Rinke.
Ja, guten Morgen.
Sie leben ja in Berlin, soweit ich weiß. Was motiviert Sie denn zu einer Solidaritätslesung, zu dieser Lesung in Bremen?
Also ich komme ja aus der Nähe, ich bin ja gebürtiger Wopfweder und Bremen verbindet mich nicht nur der Fußball und das Theater, sondern auch eine große Liebe dort zur Stadtkultur, und meine Lesungen in Bremen sind immer erfreulicherweise sehr, sehr gut besucht. Und deshalb macht so eine Lesung in Bremen gerade auch Sinn, um ein bisschen bei diesen doch immensen Prozesskosten, die dieser Buchhandlung jetzt entstanden sind, im Zuge dieser verschiedenen Verfahren zu helfen.
Und kennen Sie den Buchladen auch, den Golden Shop?
Also ich muss gestehen, dass ich selbst dort noch nie war. Also mein Lesepublikum, würde ich mal sagen, rekrutiert sich auch nicht unbedingt aus diesem Buchladen. Trotzdem geht es auch nicht nur um den Buchladen heute Abend, sondern es geht auch um dieses Verfahren, was dort anhängig ist. Und das betrifft uns, glaube ich, alle. Also es gibt ja zwei Klagen. Die eine Klage ist eben der drei Buchhandlungen, es sind ja drei betroffen, also nicht nur Bremen, sondern eben auch Göttingen und Berlin. Und die klagen ja gegen den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, dass er diese Informationen vom Verfassungsschutz in Köln gar nicht hätte anfragen dürfen. Mhm. Und umgekehrt gibt es ein zweites Verfahren, dass man eben in Köln klagt, dass diese Informationen in diesem sowieso sehr umstrittenen Haber-Verfahren, das offenbar auch rechtswidrig ist, gar nicht hätten weitergegeben werden dürfen. Also man klagt eigentlich gegen etwas, was einen Rechtsbruch darstellt. Und komischerweise befindet sich nicht die Bundesregierung auf dem Fuß des Gesetzes, sondern die Buchhandlung. Und dann geht es natürlich, und das betrifft eben auch mich und die Kultur, es kann nicht sein, dass staatliche Stellen entscheiden, welche Kunst und welche Buchhandlungen und welche kulturellen Einrichtungen als förderungswürdig gelten. Deshalb mache ich diese Lesung.
Und weil Sie gerade über die Klagen gesprochen haben, in dieser Woche ist ja bekannt geworden, dass der Kulturstaatsminister Weimar einen Gerichtsbeschluss akzeptiert, demzufolge er Betreiberin der Berliner Buchhandlung zur schwankenden Weltkugel nicht bezeichnen darf als politische Extremisten. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin geurteilt und hat auch dazu gesagt, dass für die Bewertung als Extremisten keine belastbare Tatsachengrundlage existiere. Und das ist eben die Berliner Buchhandlung, die schwankende Weltkugel, die genau wie der Golden Shop in Bremen zu diesen drei vom Buchhandlungspreis ausgeschlossenen Läden gehört. Jetzt bei dieser Entwicklung noch, dass Wolfram Weimar jetzt diese Entscheidung akzeptiert hat. Was sagen Sie jetzt dazu?
Ja, das zeigt natürlich auch schon, das ist die erste Tendenz für die weiteren Verfahren. Es zeigt sich, dass der ganze Entscheidungsapparat, den Weimar dort in Bewegung gesetzt hat, auf sehr juristisch sehr wackeligen Füßen steht. Und er ist da jetzt offenbar eingeknickt und vielleicht, was schön wäre, folgt ja auch noch eine Entschuldigung. Und das betrifft aber jetzt nicht diese Hauptverfahren gegen den Bundesverfassungsgericht in Köln und eben gegen den BKM selbst. Das sind eben die Prozesskosten, die da jetzt entstehen, weshalb ich auch lesen und helfen werde. Es ist einfach bedenkenswert, gerade mit Blick auf die weiteren Entwicklungen in diesem Lande, was Machtverhältnisse betrifft. Also muss ich nur vorstellen, wenn jetzt in anderen neuen Bundesländern eventuell die AfD an die Macht kommt, was das bedeuten könnte, wenn Kultur, Kunst plötzlich nach diesen seltsamen Verfahren bewertet werden. Dann steht die Kunstfreiheit offenbar nicht mehr ausdrücklich im Grundgesetz. Und deshalb ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, da jetzt auch wachsam zu sein und einzuklagen, dass Kulturförderung eben keine Gesinnungsprüfung ist, sondern mit gutem Recht haben unsere Grundväter des Grundgesetzes entschieden, nach 1945 die Meinungsfreiheit, aber auch eben die Kunstfreiheit ins Gesetz zu schreiben. Und letztendlich geht es gerade beim Bremer Buchladen, glaube ich, um eine Zeile, die auf der Markise des Buchladens steht: Deutschland verrecke. Das hat man offenbar sehr wörtlich genommen, ist aber ein Zitat einer Punkgruppe Slime aus den 70er Jahren, die wiederum sich auf Heinrich Heine, die schlesischen Weber, beziehen. Den zwei anderen Buchhandlungen gibt es Vorwürfe, dass man angeblich in einem RAF-Netzwerk gewesen wäre von vor 30 Jahren. Dann wäre Joschka Fischer nie Außenminister geworden. Muss ich mal überlegen, was da eigentlich ermittelt wurde. A, was ermittelt wurde, und zweitens, auf einer völlig wackeligen Rechtsgrundlage. Dieses Haber-Verfahren ist höchst umstritten. Es war schon bei Claudia Roth, die hatte schon angezweifelt, das ist die vorige Kulturstaatsministerin.
Um das kurz zu erklären, Haber-Verfahren bedeutet eben die Anfrage beim Verfassungsschutz, ne? Für, eben
genau,
auch für Kultureinrichtungen.
Genau, das ist eigentlich ein von einer Staatssekretärin im Bundesinnenministerium entwickeltes Verfahren, um den Staat quasi davor zu schützen, dass wir terroristische Gruppen mit Fördermitteln segnen. So, dass dieses Verfahren jetzt plötzlich auf Kultureinrichtungen angewendet wird, ist sehr fragwürdig. Und ich kann mir vorstellen, dass man dort auch sehr schnell entscheiden wird, dass diese auf Grundlage eines Rechtsbruchs stattgefunden hat.
Sie setzen sich jetzt für Solidarität ein mit der Bremer Buchhandlung, einmal durch Ihre Anwesenheit, aber auch natürlich mit den Texten, die Sie dort lesen werden. Was für Texte werden Sie denn heute lesen bei so einer Solidaritätslesung?
Ja, ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht Texte lese, die so ein bisschen gegen die Ideologisierung anlesen. Also ich glaube, wir müssen mit unseren Ansichten und unseren politischen, oft zementierten Meinungen, die wir gerade in diesem Social-Media-Welten irgendwie mittlerweile verinnerlichen, irgendwie beweglicher bleiben. Und also ich lese einen Text über meine Auseinandersetzung mit einem AfD-Menschen, der ganz zufällig mir sehr nahe gekommen ist, weil er der Vater einer liebsten Kita-Freundin meiner Tochter ist.
Oha.
Und ich den jetzt immer auf Kindergeburtstagen treffe und wir uns über die AfD, Putin und Trump unterhalten und streiten und debattieren und sich die anderen Eltern immer weiter wegsetzen. Und ich habe zum Ziel gesetzt, habe diesen Vater irgendwie bis zur nächsten Bundestagswahl von einer anderen Partei zu überzeugen. Ja, und dann Texte vielleicht einen über diesen seltsamen OPEC-Prozess, in dem Joschka Fischer aussagen musste und sich nicht mehr erinnern konnte, dass er mit einer RAF-Terroristin vor 30 Jahren in seiner WG in Frankfurt-Bornholm gefrühstückt hat. Also alles so Texte, die ein bisschen die Ideologien in Frage stellen.
Moritz Rinke liest heute Abend in Bremen, um sich für die Kunstfreiheit einzusetzen, bei einer Solidaritätslesung im Bremer Kulturzentrum Schlachthof zur Unterstützung für die Bremer Buchhandlung Golden Shop. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Lesung in Bremen und vielen Dank für das Gespräch.
Sehr